Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick und ein Hallo nach da draußen.
Draußen ist grau, draußen ist trist. Wir sitzen in Mönchengladbach. Also es liegt jetzt am Wetter nicht, dass wir in Mönchengladbach sitzen, wollte ich damit sagen. Aber fußballerisch läuft es für diese Stadt und in dieser Stadt deutlich besser. Wir reden über einen erneuten Borussia-Sieg, den 5. in dieser Saison, den 4. zu Hause nacheinander und über eine Borussia, die auf Platz 6 steht in der Tabelle. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison. Das war nach dem zweiten Spieltag so, nach dem Sieg beim VfL Bochum. Aber so spät, Ende November, weiß ich gar nicht, wann es das zuletzt gab. Aber Hanna, ich würde sagen, es war A, verdient und B, dann trotz einer deutlich defensiveren zweiten Halbzeit auch ungefährdet.
Ja, also wenn wir direkt mal mit der zweiten Halbzeit einsteigen, da hatte ich jetzt zumindest nie das Gefühl, dass da irgendwie großartig was anbrennen kann. Also klar, Pauli hatte mehr Ballbesitz und hat sich das dann irgendwie auch geschafft, Gladbach vielleicht ein Stück zu sehr hinten reinzudrängen. Das muss man sagen. Es gab dann die Chance in der 75. Minute, dieser Kopfball, wo dann einmal der Abstand zwischen Friedrich und Itakura nicht gepasst hat. Und ja, der Blick aufs Ergebnis hat einen dann immer noch mal so denken lassen, wenn jetzt aber noch der Anschlusstreffer fällt, dann könnte es noch mal eng werden. Aber trotzdem muss ich sagen, hat die defensive Kompaktheit oder Geschlossenheit dafür gesorgt, dass ich jetzt zumindest nicht vorm Fernseher saß und gedacht habe, das wird jetzt auf jeden Fall noch in die Hose gehen, was man ja letzte Saison zum Beispiel immer sehr, sehr häufig hatte, dieses Gefühl.
Ja, wobei man da auch selten irgendwie mit zwei Toren führte, ne? Das war, jetzt hat man in zwei Heimspielen nacheinander in der ersten Halbzeit mit mindestens zwei Toren geführt. Ich habe nachgeguckt, das gab es dann letzte Saison gegen Bochum im Februar zum letzten Mal. Also eine neue Art von Souveränität. Wir haben ja gedacht, okay, gegen Bremen so schnell zwei Tore, so wird es wohl nicht wieder losgehen. Ging es auch nicht ganz gegen St. Pauli am Sonntag, aber zumindest gut genug mit einem 1:0 in der 13. Minute. Da hieß es drei Ecken, ein Führungstreffer. Franck Honorat hat die Dinger da wirklich mit einem Schnitt reingehauen von beiden Seiten, dass man sagen muss, jo, das sind echte Waffen. Und es brachte dann eben das 1:0, in dem Marvin Friedrich verlängerte und am zweiten Pfosten Alassane Player mit welchem Körperteil? Knie?
Knie, Oberschenkel. Auf jeden Fall nicht mit dem Fuß.
Nee, irgendwas da. Dazwischen ist ja auch nichts, ne? In der Region, aber trotzdem sicher. Sein drittes Saisontor. Ja, dann stand es 1:0. Und Hanna, es hätte kurz darauf auch 2:0 stehen müssen. Aber dann hatte Alassane Player nach seinem 50. Bundesligator für Borussia Bock, das 51. zu verpassen.
Ich glaube, wir können da von der größten vergebenen Chance der Saison sprechen, zumindest auch, wenn man sich den Expected Goal Wert anguckt.
0,72.
Ja, das ist
ein Elfmeter fast.
Das ist eindeutig. Da muss man ja sagen, das war ja wieder ein hervorragend gespielter Konter. Also klar, Reitz hat da ja am 16er den Ball gewonnen und dass der Ball dann so zu Kleindienst kommt, das ist in der Situation auch Glück. Aber Tim Kleindienst hat ihn dann ja super weitergeleitet. Ja, und dann hat Alassane Player das gemacht, was Franck Honorat gegen Bremen gemacht hat. Der ist 50 Meter aufs Tor zugesprintet, hat den Torwart stehen lassen und dann hat mir einfach der Blick nach oben gefehlt. Also ich glaube, er war sich zu sicher, dass er den jetzt einfach reinschieben kann, weil, also die Zeit hätte er gehabt, da nochmal kurz zu stoppen.
Ja, es hätte coolere Varianten gegeben. Also cooler auf jeden Fall, als den St. Pauli-Spieler auf der Linie anzuschießen. Der da grätscht, man hätte ihn so cool aussteigen lassen können, dann wäre er ins Leere gerutscht. Man hätte direkt ein bisschen chippen können, höher schießen, wie auch immer. Honorat hat ja, als er vor dem Torwart gegen Bremen stand, nee, getunnelt, glaube ich nicht, aber so vorbei geschossen an ihm. Das wollte Player nicht, warum auch immer, weiß ich jetzt gar nicht, aber vorbeigehen ist jetzt auch nicht verkehrt, aber naja, was er dann machte, war nicht zielführend, brachte nicht das 2:0, aber vielleicht ist das die neue Qualität dieser Borussia, dass sie dann trotzdem in der ersten Halbzeit noch nachlegt, zumindest insofern ähnlicherweise als Kleindienst auch relativ allein vorm Torwart stand. Da war es aber ein Steckpass, ein sehr schöner von Robin Hack, der Borussia Park jubelte. Dann erstmal nicht, weil die Fahne hochging und dann doch wieder, weil es halt kein Abseits war. Aber ja, so einfach kann man Tore rausspielen. Wenn man das tut, führt man 2-0 zur Pause und hat im Prinzip dann auch so gut wie schon gewonnen.
Was ich auch beim Tor bemerkenswert fand, da ging es ja wirklich dann blitzschnell von hinten nach vorne. Also es war Itakura, der den Ball im Aufbau hatte. Dann hat sich Weigel so ein bisschen auf links abgesetzt, der direkt weitergeleitet auf Robin Hack. Ja, und dann kam der Pass zum richtigen Zeitpunkt. Dadurch war es ja dann kein Abseits. Und man muss ja sagen, das wird so nicht gegen jeden Gegner klappen. Also St. Pauli hat sich da schon sehr schläfrig angestellt, aber auch da, es hat ja funktioniert. Ich fand auch insgesamt, dass Gladbach gestern endlich mal gegen einen Gegner dieser Kategorie das auf den Platz gebracht hat, was man erwarten kann, dass da von Anfang an eine gewisse Dominanz da ist, die sich dann eben auch in Toren niederschlägt, dass wirklich auch auf dem Platz in vielen, vielen Zweikampfsituationen einfach der Qualitätsunterschied zu sehen ist. Ja, und in der zweiten Halbzeit, das haben ja dann aber auch die Borussen nach dem Spiel gesagt, ich glaube Julian Weigel hat das angesprochen, Gerardo Seoane auch, dass man da dann doch im Ballbesitz zu unsauber war und dass es auch nicht der Plan war, ja, mit dem Ballbesitz so wenig anzufangen, weil ja, da wurden halt teilweise die Bälle hinten rausgeschlagen.
Oder erst so wenig zu haben überhaupt.
Ja, genau. Da wurden dann Bälle hinten rausgeschlagen, die da nicht angekommen sind. Dadurch hat man irgendwie Pauli dann auch wieder so ein bisschen stark gemacht und aufgebaut. Aber ich finde trotzdem, unter dem Strich kann man da Borussia mal wirklich eine erwachsene Leistung attestieren.
Ja, einfach eine, mit der man Spiele in der Bundesliga gewinnt. Und wenn wir auf die letzte Saison schauen, mit 7 Siegen in 34 Spielen, dann schien das mal ganz schön schwer zu sein. Und genau diese, wie du gesagt hast, Partien fehlten eben, man sieht den Qualitätsunterschied, man hat einen guten Plan, vielleicht sogar auch einen, der ein bisschen überraschend ist, weil St. Pauli ja doch auch mal eher tief hinten drin steht, dann hat man sie in den richtigen Momenten kommen lassen, sie damit doch teilweise sehr entblößt. Ich meine, als Kleindienster Player schickt, ist Player ja noch weit in der eigenen Hälfte und deswegen ist es kein Abseits, weil ja, St. Pauli da auch einfach schlecht postiert war und es blitzschnell geht. Und ich meine, man spielt sich 5 Großchancen laut Statistik raus in so einem Spiel und über 2 Expected Goals und lässt weniger als 1 zu. Es ist dann halt sehr unwahrscheinlich, dass man Fußballspiel nicht gewinnt, wenn dann auch noch, das muss man sagen, der Gegner mindestens mal offensiv doch ein großes Qualitätsproblem hat. Also da würde ich mir jetzt um St. Pauli relativ große Sorgen machen, wenn da im Winter nichts passiert. Elias Saad fällt natürlich jetzt auch schon eine Weile aus und wird noch fehlen, der da ein Schlüsselspieler ist. Aber ja, man hat dann auch gesehen, dass diese erst 7 Saisontore nicht von ungefähr kommen bei St. Pauli. Umso wichtiger dann auch halt mal die Null zu halten. Nikolas hatte später ja noch diese Doppelparade gegen Irvine, aber da brannte auch nicht richtig was an. Ja, und dann ist man fast schon verblüfft, wie scheinbar einfach es ist, so ein Fußballspiel zu gewinnen.
Es gab da so 2 Szenen, wo ich mir dann gedacht habe, ah, vielleicht wäre das letzte Saison oder auch am Anfang dieser Saison noch anders gelaufen. Einmal auch beim 2-0, nicht beim 2-0, bei der Chance von Player, muss man ja auch sagen. Ich glaube, Hauke Wahl ist es, der da ausrutscht und dadurch natürlich Player nochmal irgendwie so einen Meter oder 2 Vorsprung gibt. Und dann gab es ja noch die Situation von Marvin Friedrich, der am eigenen 16er da in höchster Not mit vollem Risiko die Grätsche auspackt, aber den Ball touchiert. Da dachte ich mir so, aus Prinzip wäre es einfach in der vergangenen Saison bei Marvin Friedrich so gelaufen, dass er ihn im 16er mit dem Fuß erwischt hätte und dann hätte es eben Elfmeter gegeben.
Oder der Schiedsrichter hätte sich gedacht, unter den Voraussetzungen gebe ich trotzdem ein. Also muss ja, man jetzt fast sagen, so richtig große Aufreger, also es war zu Saisonbeginn, VR, Leverkusen, selbst Stuttgart noch, jetzt in letzter Zeit war nichts, wo man sich jetzt als Borussia-Fan lange drüber aufregen musste. Also klar, man würde sich, glaube ich, wünschen, dass die Fahne nicht hochgeht beim 2-0, um durchjubeln zu können, aber ich weiß nicht, mein Linienrichter das, damit dann der Schiedsrichterbeobachter sagt, jo, hat er erkannt, falls es abseits war und es nicht der VR regeln muss, naja, so ist es halt eine Fehlentscheidung gewesen, er hat die Fahne besser unten gelassen. Aber wie man es macht, macht man es falsch. Der Schiedsrichter übrigens, ne? Robin Braun aus Wuppertal, wie alt? 28?
Er war, glaube ich, sein 2. Bundesligaspiel gestern, meine ich, vor dem Anpfiff wahrgenommen zu haben.
Er ist geboren 12.02.96. Jo, damit ist er so ungefähr, ist er so alt wie Nico Elvedi.
Na.
Gott, so junge Leute dürfen jetzt schon Bundesliga pfeifen. Ja, hat aber gut gemacht, weil letzten Endes auch alles stimmte, alles korrekt war. War aber, wie gesagt, auch dann nicht so herausfordernd, weil St. Pauli schon dieser Anschlusstreffer fehlte, um nochmal so richtig dran zu schnuppern. Ja, und dann war das Spiel zu Ende. man kann Borussia letzten Endes wirklich nur vorwerfen, dass sie das Spiel nicht höher gewonnen haben und nicht noch mehr Chancen hatten, um es höher zu gewinnen. Es gab schon Kontersituationen. Da habe ich mich bei Franck Honorat zweimal gewundert, wenn er doch schon so schnell ist und dem Gegner so wegläuft, wo man nicht mehr durchzieht. Also er kam meines Erachtens ein bisschen früh, der Querpass oder gar Rückpass. Also ruhig durchziehen und gucken, was da selber geht. Aber ja, in Summe waren das jetzt auch keine haarsträubend schlecht ausgespielten Konter. Ja, wenn man keinen mehr reinmacht, dann war es offensichtlich nicht gut genug. Aber jetzt auch kein Riesenthema. Ja, und dann ist, finde ich, wirklich so, dass man sich gerade mit der letzten Saison im Kopf fragt, Mensch, wie einfach geht es? Und geht es jetzt auch so einfach weiter?
Jetzt ausgerechnet, wo es dann am Wochenende auch noch nach Freiburg geht, die jetzt 0-4 gegen Dortmund verloren haben und die seit dann am Samstag, wenn wir den 30. November haben, exakt einen Monat auf ein Tor warten.
Genau, dementsprechend nicht gewonnen haben, außer im DFB-Pokal zwischendrin. Also jetzt in der Formtabelle, wo Borussia weit oben ist, auch eher unten anzusiedeln sind. Klar, wir werden später über Tipps reden und vielleicht auch Gründe, warum das hinhaut und mit wem. Aber ja, also ich meine, die Frage liegt ja auf der Hand und ich habe das gestern auch so ironisch getwittert, sagt man nicht mehr, geblueskyed, dass wir das natürlich alle geahnt haben nach der Niederlage in Augsburg, dass das so weitergeht und dass Borussia danach die nächsten 5 Bundesligaspiele nicht verliert und 11 Punkte holt. Natürlich haben wir das nicht, aber jetzt sind sie nun mal da, die 11 Punkte, und man hat auch nicht das Gefühl, dass das jetzt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, sondern in dieser Bundesliga, ja, läuft das halt so, wenn man mal so ein bisschen Meter macht und einfach souveräne Siege einfährt, die man erwarten konnte, zack, ist man Sechster mit 17 Punkten aus 11 Spielen, aber ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Gesichter, Personalien, an denen man das festmachen kann in diesem Zeitraum. Wen würdest du da zuallererst nennen?
Ja, da kann man ja dann eigentlich hinten anfangen mit Moritz Nikolas. Da muss man ja sagen, finde ich, also von Gerardo Seoane absolut ja die richtige Entscheidung, da auch in der Länderspielpause mal zu sagen, so, er ist jetzt unsere Nummer 1 und Jonas Omlin kehrt eben nicht automatisch ins Tor zurück. Muss aber sagen, dass ich so das Gefühl habe, dass Seoane da fast so ein bisschen zu gezwungen wurde, eben weil Nikolas so gut gespielt hat einfach und zuverlässig abgeliefert hat. Genau, das ist so die erste Person oder Personalie, die mir da einfällt, weil, und das ist ja auch beachtlich, ich meine, er spielt jetzt seine, ja, soll man jetzt sagen, er spielt gerade seine erste Saison so als Stammkeeper, weil er ja letzte Saison auch
also hat so viele Spiele, zweite würde ich sagen. Ja. Also in der Bundesliga natürlich, hat vorher bei Kerkrade und Viktoria Köln war Stammtorwart.
Genau, aber dass er da dann jetzt einfach Woche für Woche zeigt, dass auf ihn Verlass ist und sich tatsächlich auch dann einfach, dachte ich gestern auch nochmal in der einen oder anderen Situation, am Fuß verbessert hat. Also dass er da jetzt auch dann selbstverständlich den langen Ball oder diesen Chipball da in der zweiten Reihe an den Mann bringen kann, was nicht immer klappt, was auch nicht gestern immer geklappt hat, aber das sind ja schon auch Fortschritte, die man ihm attestieren kann. Und ja, der Lohn ist dafür jetzt, dass er dann erstmal seinen Platz im Tor sicher hat.
Wenn wir das jetzt so demoskopisch nehmen, wir haben ja diese Frage nach dem Torwart Ewigkeiten gestellt, auch als Omlin letztes Jahr schon verletzt war in unserem Borussia-Barometer, und da war es ja schon immer oder in der Regel eine Mehrheit für Nikolas, dann war es so eine Zweidrittelmehrheit. Und als die Entscheidung jetzt gefallen war und wir gefragt haben, waren es ja wie 95% oder so für Nikolas. Deswegen stimmt es schon ein bisschen. Ja, so richtig konnte Seoane jetzt auch nicht mehr anders. Das wäre jetzt das erste Mal eine Entscheidung pro Omlin gewesen, wo man gesagt hätte, was? Wie bitte? So, und also man einfach gespannt gewesen wäre auf die Erklärung. Also noch gespannter als sonst. Und dann trifft er sie, sich ein bisschen ähnlich bei Lukas Ulrich, wobei, na, als er dann gebracht wurde im Pokal, hätten wir auch nicht mitgerechnet. Also war es vielleicht dann doch früher, aber jetzt kann man drüber streiten. Hätte es auch vorher schon geklappt, keine Ahnung. Aber all das, was Seoane in der Richtung jetzt ja gemacht hat, und dann sind wir auch bei Marvin Friedrich, oder vielleicht machen wird, weil sich diese Frage ja jetzt stellt, ob er dann langfristig drin bleibt, das hat sich halt ausgezahlt. Und ich finde das elementar wichtig, weil ich glaube, dass das innerhalb so einer Mannschaft dann wirklich diesen Konkurrenzkampf anheizt und das Signale sendet an jeden, der hinten dran ist, ey, wenn du einmal mindestens auf Augenhöhe bist mit deinem Konkurrenten, dann deine Chance nutzt, dann hast du den Fuß in der Tür, dann ist das nicht nur dahingeredet. Diskutieren kann man jetzt, ob es sogar noch mehr davon geben müsste.
Dann bedingt ja in so einer Situation, also fand es gerade interessant, was du gesagt hast, dass eine Mannschaft das braucht, aber da bedingt ja auch das eine das andere. Dann holst du in einer ja vielleicht überraschenden Konstellation, also wenn wir ehrlich sind, hätte uns vor einem Jahr jemand gesagt, so ja, Moritz Nikolas, Marvin Friedrich, Lukas Ulrich sind dann dabei, wenn Gladbach einen Punkt in Leipzig holt, das hätte ja wahrscheinlich niemand.
Ja, man denkt so, Freundschaftsspiel bei Lok Leipzig in der Länderspielpause oder was ist gemeint?
Genau, und wenn das dann aber auch funktioniert, dann gibt das ja denen, die spielen, nochmal einen enormen Push. Es gibt den Leuten, die diese Entscheidungen treffen, Sicherheit. Und es ist eben auch ein starkes Signal an die Konkurrenz. Also Nico Elvedi war ja gestern dann erstmals wieder im Kader dabei. Aber für mich steht außer Frage, und das ist auch, also steht für mich gar nicht zur Debatte, dass Marvin Friedrich da jetzt irgendwie vor der Winterpause arg um seinen Platz bangen muss.
Ja, wenn er keinen ganz großen Mist baut, ist er in der Position, dass man sagen würde, jetzt mal angenommen, Samstag spielt Elvedi, die Reaktion wäre, was? Wie bitte? Das kann nicht sein Ernst sein. So, und wenn man sich in den Status gebracht hat, dann hat man einiges geschafft und dann ist es auch absolut verdient, weil ich meine, Marvin Friedrich, ich glaube, egal woran man es festmacht, das war wahrscheinlich gestern sein mindestens mal bestes Bundesligaspiel für Borussia, nach einem ja wirklich schon guten in Leipzig, jetzt kam auch noch eine Torvorlage dazu. Ganz lange hat er 100% Zweikampfquote. Ich weiß gar nicht, irgendwann ist dann einer dieser Gewonnenen verschwunden. Ich weiß nicht, ob da der VAR jetzt auch nochmal, der Opta-VAR auf Zweikämpfe und Luftduelle schaut. Aber also wirklich auch keine großen Böcke. Du hast angesprochen, einmal dann die Abstimmung, die Abstände mit Itakura bei dieser Flanke, als Nikolas auch vorbeispringt, nicht gestimmt. Aber auch wirklich so von der Körpersprache, ich finde, wirkt viel breiter plötzlich und größer und souveräner, kommunikativer. Ja, das merkt man dann, was es vielleicht auch bewirkt, wenn er wirklich mal das Vertrauen hat. Denn sonst war es ja echt immer so, er spielte und selbst wenn er es ordentlich gemacht hat, dachte man, ja komm, sobald derjenige, den er ersetzt hat, fit ist, dann ist er wieder draußen und muss sich auf die Bank setzen. Und jetzt hat er zum ersten Mal sowas wie einen richtigen Stammplatz und man ist der Meinung, denke, so viel Aufstellungstipp können wir vorwegnehmen, dass das auch so bleiben sollte.
Ja, und selbst wenn man jetzt dann gestern auf der einen Seite sagt, ja, Gladbach hat sich dann zu sehr hinten reindrängen lassen, ist dann ja in dem Moment da Marvin Friedrich, dem das eben liegt, das hat man ja auch gestern wieder gesehen, der da die hohen Bälle eben abräumen kann, das ist ja für ihn ein besseres Verteidigen, als wenn du da mit der Viererkette die ganze Zeit dich irgendwie um die Mittellinie bewegst und Gefahr läufst, Konter zu fahren. Ja, das hat gepasst, das sieht gut aus. Die Frage ist jetzt, du hast ja eingangs die Frage gestellt.
Wen noch?
Ob man da jetzt Rocco Reitz dazu nimmt, weil bei an ihn muss ich denken, wenn ich daran denke, dass er so ein bisschen dazu gezwungen wurde, also Seoane, weil am Anfang gab es ja immer diesen ständigen Wechsel mit Sander. Gleichzeitig hat Rocco Reitz in der U21 aber sehr gute Leistungen gebracht und als er reinkam, dann auch. Und da lege ich mich jetzt auch fest, dass auch Rocco Reitz, wenn alles normal läuft und er sich auch nicht verletzt, bis zur Winterpause auf jeden Fall seinen Startelfplatz da sicher haben dürfte.
Ja, ich finde das, also ist einfach dann in einem Status meines Erachtens noch mehr als Marvin Friedrich, weil er das ja auch letztes Jahr schon gezeigt hat, weil er ein Hoffnungsträger für den ganzen Verein ist, so muss man es ja sagen, als Eigengewächs, als junger Spieler, als vielleicht irgendwann Nationalspieler, als, was ja wahrscheinlich viele nicht hoffen, aber großer Verkauf, keine Ahnung, und wenn nicht, dann bleibt er halt sehr lange bei Borussia. Ja, habe ich schon Anfang der Saison nicht ganz verstanden, warum so viel diskutiert wurde, warum er nicht einfach per se vor einem bislang Bundesliga-unerfahrenen Zugang aus Kiel namens Philipp Sander war, der das ja so ordentlich macht, wie er kann und soll. Soll ja auch ein bisschen irgendwie so gesundheitliche Gründe, dass er vielleicht nicht ganz so frisch war, hieß es dann immer so, jetzt ist er dann auch fit genug, um wirklich ein Spiel nach dem anderen zu machen, hat er auch in der U21 wieder viele Minuten bekommen, wo man sich schon gedacht hätte, ah, ich glaube, Borussia wäre vielleicht mal eine Pause ganz lieb gewesen, hat er aber nicht bekommen, bringt trotzdem seine Leistung, ja, deswegen steht für mich ganz außer Frage, dass diese Doppel-Sechs auch weitermachen darf, die nächsten Wochen, eher sogar in der Retrospektive, dass ich mich frage, warum genau konnte man letztes Jahr nicht Weigelreiz Doppel-Sechs spielen? Also was sprach dagegen, irgendwann in den kritischen Phasen mal zu sagen, jo, das ist jetzt unser Stabilitätsanker? Ja, aber man kann ja Fehler machen, sie korrigieren und wenn das jetzt die Resultate sind, ist es ja auch in Ordnung.
Steile These noch, Julian Weigel wird bis zum Winter mindestens einmal nicht in der Startelf auftauchen. Nein, nicht mindestens, er wird exakt einmal nicht in der Startelf auftauchen.
Ich habe letzte Woche hier sogar gewettet, dass er was habe ich, nee, scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gewettet habe, aber auf jeden Fall dachte ich, dass er sich jetzt, nee, genau, ich habe gesagt, er kriegt gegen St. Pauli die gelbe, also nicht absichtlich in Freiburg er nicht spielt, aber dann hätte er auf jeden Fall gegen Dortmund spielen können. Jetzt läuft er halt Gefahr, dann vielleicht gegen seinen Ex-Verein das Topspiel zu verpassen, aber solange wie er jetzt die 4 schon hat und keine bekommen hat, scheint er auch darauf erpicht zu sein, vielleicht die 5. nicht zu sehen.
Wer weiß. Wir werden mal schauen, wie sich das am Samstag in Freiburg gestaltet.
Auch ein Argument übrigens für Reiz, finde ich, er macht Julian Weigl besser. Oder lässt Julian Weigl den Julian Weigl sein, der sein soll und kann.
Das klingt nach einer sehr harmonischen Beziehung.
Ja, ist doch gut, wenn man sich besser macht, oder? natürlich auch noch über vorne reden. Ich weiß gar nicht, ob man den Kleindienst erwähnen soll. Du hast im Vorgespräch gesagt, ja, muss man, weil er einfach ja auch da weitermacht. Aber er hat ja auch schon am Anfang geliefert. Nur, klar, ist auch eine Leistung, so weiterzumachen. Dann wäre der Letzte, den ich unbedingt nennen würde, auch noch Franck Honorat, weil es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass der ja zwischendurch auch mal fehlte. Beispielsweise doch auch bei diesem Augsburg-Spiel, ne? Da hat ja Trancherer rechts gespielt. Und was der einfach mit seinen Standards abliefert, mit seinem Tempo, überhaupt als Typ, das ist auch verdammt wichtig für diese Mannschaft. Und dass der irgendwie mal auf die Bank muss in nächster Zeit, sobald er fit ist, steht das auch nicht zur Debatte.
Nee, definitiv nicht. Wie ihr merkt, könnte der Aufstellungstipp dieses Mal wirklich sehr, sehr langweilig werden. Bei Franck Honorat ist ja auch wieder beeindruckend. Also er hat jetzt da nach 8 Spielen 2 Tore und 3 Vorlagen stehen. Klar, es hätten auch noch mehr sein können. Ist ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Bälle eben verwertet werden. Ich muss da jetzt auch an Marvin Friedrich zum Beispiel denken, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das teilweise nicht in der Phase war, als Honorat dann auch ausgefallen ist. Aber auch da warte ich jetzt eigentlich so darauf, dass er sein erstes Saisontor mal köpft.
Ich meine, hat ja so ein bisschen dran geschnuppert, auch schon gestern, mal nach Ecken. Und ich meine, so wie er da bei deiner Vorlage zum 1-0 zum Kopfball kam, in Leipzig hat er eine Chance gehabt, ja, könnte bis Weihnachten noch einen Haken hinter.
Ja, aber wenn man das bei Franck Honorat einfach mal hochrechnet, dann wird er da am Saisonende seine 5-6 Tore haben und eben zweistellige Assist-Anzahl. Und das ist ja dann doch was einfach super, super wertvoll und wichtig ist. Robin Hack ist da vielleicht in Klammern zu erwähnen, jetzt noch nicht. Aber ich finde trotzdem, dass man ihm jetzt dann doch von Woche zu Woche mehr diese Selbstverständlichkeit im Spiel anmerkt. Mal gucken, auch ihm würde sicher dann das erste Tor gut tun. In den Testspielen trifft er ja. Aber da wäre es dann jetzt auch mal an der Zeit, dass er das in der Liga tut. Aber naja, guck mal, wir reden jetzt hier davon, dass wir dem ein oder anderen mal ein Tor zutrauen würden oder dass es mal so, dass wir das fast schon erwarten, aber das sind ja jetzt dann schon fast die Luxusprobleme, die Borussia hat.
Ja, wahrscheinlich, also wenn all diese Spieler einen Haken dahinter setzen, sind das die Momente, in denen Borussia dann irgendwie ein Spiel gewinnt, dass sie eine Unentschieden gespielt hätte, dass, also ob jetzt Hack und Friedrich dann auch mal Tore schießen, von Hack kann man es natürlich noch mehr verlangen. Ja, das sind wahrscheinlich die Unterschiede zwischen richtig starker Hinrunde und irgendwie guter Hinrunde. Darum geht's jetzt. Und natürlich, dass die wir gelobt haben, auch so weitermachen. Denn ja, wenn jetzt alle einbrechen, passiert natürlich das Gegenteil von einer guten Hinrunde. Aber ja, so sind halt viele Dinge auf dem Weg. Ich meine, man hat ja auch Konstanten wie Kuitakura, aber das hatten wir auch jetzt schon mal, dass man ihm einfach anmerkt, er ist das erste Mal konstant fit in der Hinrunde. Also fällt nicht über Monate aus und das wird ihm sicherlich dann auch in der Rückrunde helfen, die ja jeweils auch nicht so rosig war. Und deswegen kommt Borussia mit dem, wie ich finde, jetzt nicht super breiten Kader auch gut durch.
Und ein Gummo saß da auch nach Abpfiff, da hat die Sohn so ein Bild eingefangen, alle irgendwie auf dem Platz und ja, am Feiern oder sich am Freuen und der saß da so ein bisschen betröppelt auf der Bank, war vielleicht noch mit sich selbst beschäftigt, aber ja, das ist ja gerade einer, wenn wir über Gewinner reden, muss man ja auch über Verlierer sprechen, aber der absehbar jetzt auch keine große Rolle einnehmen wird.
Was man nie weiß, macht er jetzt Franck Honorat so dermaßen Dampf im Training, dass der deswegen seine Leistung bringt, weil er denkt, oh, der Ngumu kommt von hinten. Aber es reicht halt nicht, weil Honorat so viel bringt. Ist immer so ein, ne, man weiß es halt nicht. So ist es im besten Fall. Ja, Trancherer muss dann auch zur Dopingprobe am Sonntag. Der war sehr begeistert, als er dann auf dem Weg in die Kabine noch abgefangen wurde vom Dopingkontrolleur. Aber ja, gut. Auf jeden Fall durfte er auf dem Feld nicht den Eindruck erwecken, dass er da mal hin müsste. Ja, aber es trifft dann halt auch die Ersatzspieler. Ja, viel Lob natürlich von uns, klar. Also was anderes wäre jetzt auch gerade verwunderlich. Und wir haben aber so ein bisschen die These aufgestellt, Sioane musste auch in Teilen zum Glück gezwungen werden. Wenn wir jetzt mal noch ein Stück weiter vorausschauen, hast du ja letzte Woche auch eine These aufgestellt, was so die Jugend, den Nachwuchs betrifft, dass der Borussia-Weg noch ein bisschen Mut vertragen könnte. Am Wochenende hat Noah Pesch wieder getroffen für die U23 beim 2-0-Sieg in Gütersloh. Shio Fukuda hat dann in der Nachspielzeit das 2-0 gemacht, nachdem Pesch auch erst in der 89. getroffen hatte. Da würde ich jetzt sagen, kommt vielleicht spätestens so Anfang des Jahres der Punkt, wo Sioane nochmal irgendwie zum Glück gezwungen werden muss, denn das wäre ja eigentlich so ein perfektes Spiel. Man führt 2-0, wo dann auch so ein Spieler mal kommen kann. In der 80. Minute, im besten Fall führt man sogar 3-0, was ja auch angemessen gewesen wäre, wenn man die Chancen nutzt. Ja, ich würde sagen, das ist so noch das Element, was jetzt fehlt, weil ist ja auch nicht so, dass da auf der Bank nur Spieler sitzen, bei denen man sich gar nicht entscheiden kann, wer als erstes in die Startelf sollte, sondern es ist meines Erachtens schon Platz für Leute von unten, die da ein bisschen Druck machen. Du hast gesagt, Weigel ist bald gesperrt. Sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wenn der gesperrt ist in diesem Spiel, hat eigentlich Niklas Fieder im Kader zu stehen.
Würde ich jetzt so unterschreiben für alle, die noch nie was von Niklas Fieder gehört haben. Wobei ich glaube, dass es jetzt ein Name ist, der sich neben Kilian Saug so ein bisschen in den Köpfen festgesaugt hat. Niklas Fieder wird jetzt bald 18, genau, spielt in der U19 und das hat er auch schon letzte Saison, obwohl er dort hätte noch U17 spielen können, war er damals schon einer der Leistungsträger, knüpft da jetzt nahtlos dran an, ist in der deutschen U18-Nationalmannschaft der Kapitän und das ist für mich ja wirklich ein großes Argument, er ist seit Sommer mit der Schule fertig, also er hat seinen Realschulabschluss gemacht und hätte in der Theorie und auch praktisch den ganzen Tag Zeit mit den Profis zu trainieren. Stattdessen ist er halt momentan immer abends ab 17 Uhr am Borussia-Park, hat dann um 18 Uhr sein U19-Training. Und wenn man eben so ein besonderes Talent hat, und bei Niklas Fieder ist es einfach tatsächlich so, dass da die Verantwortlichen seit Jahren immer wirklich sehr, sehr große Stücke auf ihm halten und dass da die Chance groß ist, dass man da irgendwie...
Genau. Ich glaube, es ist aber so, dass Leute, die ihn länger begleiten, sagen, also wenn der es nicht in die Bundesliga schafft, dann weiß ich auch nicht mehr.
Genau, auch das ist immer wieder zu hören, wenn einer Profi wird, dann er. Das ist natürlich auch eine Last, also darf man ja auch nicht vergessen. Das darf man ja auch jetzt einem noch 17-Jährigen dann nicht irgendwie... Da darf kein negativer Druck draus entstehen, aber ich glaube einfach... dass er jemand ist, der, also das hat er ja auch in der Vorbereitung und hin und wieder in Länderspielpausen gezeigt, der schon auch sehr, sehr erwachsen Fußball spielt, den man halt nicht so anmerkt, dass er noch ein Jugendspieler ist. Das ist bei Kilian Saug, der dann versucht, drei Leute auszudribbeln, dann mal eher der Fall. Aber ja, da würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht jemand wie Niklas Fieder zur Rückrunde mal einfach in den Trainingskader aufgenommen wird. Man darf ja auch, wir erwarten ja auch nicht, dass er, dass Niklas Fieder, Noah Pesch und wie sie alle heißen, dann von Anfang an in der Bundesliga spielen. Das muss man ja auch immer dazu sagen.
Nee, einfach wenn diese Chance da ist, keine Ahnung, gegen Kiel, jetzt wollte ich mir sagen, dass Borussia da im besten Fall souverän führt, aber man, darauf arbeitet man ja hin, dass man das tut, dass für solche Fälle dann auch der Borussia-Weg den nächsten Schritt machen kann und es dann auch diese Gelegenheiten gibt. Der wäre der erste 17-Jährige, der in der Bundesliga spielt für Borussia. 4 Chancen gibt es noch, weil am 5.1. wird er dann 18, dann ist die Chance weg. Dann hat er noch kurze Zeit, um der jüngste Bundesligaspieler Borussias zu werden. Ja, aber ne, man bringt sich, das ist ja auch positiv, ist ja auch gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie was zu meckern suchen, sondern man denkt sich, ja, jetzt bringt man sich in eine Lage, in der es mal ruhiger und entspannter ist, natürlich ambitioniert, aber ja, dass man diese Chancen einfach auch nutzt, dass man insgesamt als Mannschaft, als Verein einen Schritt nach vorne macht, um dann eben auch andere Dinge zu forcieren und ja, nicht irgendwie Eigengewächse debütieren, wenn es brennt und alle verletzt sind, sondern ja, man das bewusster auf den Weg bringt. Ja, ich glaube jetzt, also du hast schon gesagt, der Aufstellungstipp wird wahrscheinlich langweilig, aber so anderthalb, zwei Sachen gibt's ja doch. Dann, glaube ich, lass uns mal rüberschwenken. Wer soll beginnen für Borussia gegen Freiburg?
Aufstellungstipp.
Keine Diskussion, was die Nummer 1 angeht, die 33 trägt. Ich hatte im Kopf, es wäre die 35, aber er hat irgendwann getauscht. Warum macht man sowas? Von 35 auf 33. Vielleicht will er immer so runter, dass er irgendwann wirklich mal die 1 trägt dann. Dann hat er zwischendurch auch mal die 8, vielleicht. Ja, die Rede ist von Moritz Nikolas. Der wird in Freiburg im Tor stehen.
Genau, und dann kommen wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Viererkette, wenn wir da von rechts nach links gehen, direkt zu einer der, Stand Montagmittag, fraglichsten Positionen. Joe Skelly musste ja dann doch raus mit einem, ich sag mal, Brummschädel. Wenn er da jetzt irgendwie nicht, und das wissen wir ja noch nicht, irgendwie eine krasse Gehirnerschütterung hat, dann sollte das ja aber bis Freiburg in jedem Fall reichen. Ich finde es ja auch immer gut, wenn man da ein bisschen vorsichtiger ist. Aber ja, da ist halt die Frage, Skelly oder Leiner?
Stefan Leiner hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Also insgesamt die Minuten, die er jetzt hatte, fand ich besser als das, was ich vor der Saison von ihm erwartet hätte. Also ist einfach ein brauchbarer Backup für Skelly, der ja schon eigentlich immer spielt, hat sein 100. Bundesligaspiel gemacht. Das war ein kurzes, wahrscheinlich eines der kürzesten überhaupt für ihn. Ja, das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Die anderen drei in der Viererkette, da sehe ich jetzt keine Fragezeichen. Also Lukas Ulrich hat wahrscheinlich das Schwächste von seinen Startelf-Spielen gemacht, muss man sagen. Was aber auch für die anderen Spiele, die er gemacht hat, spricht. Aber Luca Netz ist ja noch gar nicht in der Nähe davon, ihn überhaupt wieder herauszufordern, gar nicht im Teamtraining. Deswegen da alles beim Alten, ja. Wie auch auf der Doppel-6.
Auch auf der Doppel-6, ja, da haben wir eben schon angerissen, da werden jetzt Weigel und Reitz auch wieder in Freiburg spielen. Und eigentlich ist es ja dann auch noch weiter vorne, so ein Selbstläufer mit Honorar, Hack, Kleindienst. Die Frage ist dann jetzt, in Freiburg nimmt man Player raus?
Ja, also ich finde bei Player immer, wenn er irgendwie trifft oder ein gutes Spiel macht oder beides, dann ist gerade die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so groß, dass dann direkt noch eins kommt. Aber ich finde, dass ja eher, also jeder mal die Chance verdient hat und man ja auch entsprechend reagieren kann. Dafür darf man auch irgendwie in der 53. Minute wechseln. Und wenn es läuft, läuft es halt und man muss nicht, wie auch immer. Weil, ja, ich dachte irgendwie, Florian Neuhaus würde sich dann mehr aufdrängen. Das war jetzt auch nicht verkehrt, was er nach seiner Einwechslung gemacht hat gegen St. Pauli. Aber es war auch so nicht so ganz relevant jetzt für Startelf-Fragen und so weiter. Ja, und Stöger halt auch irgendwie, ne? Also man hat schon das Gefühl, dass so gerade diese vier da vorne jetzt jeder auf seine Art auch gut miteinander harmonieren. Es spricht auf jeden Fall ziemlich viel für Never Change a Winning Team, unless jemand hat einen Brummschädel.
So sieht's aus. Dann ist die Frage, wie wir dieses Spiel tippen. Ich kann da auch gerne vorweggehen, wenn du magst. Ich habe
ja
mal geguckt,
mach ruhig,
wann es dieses Ergebnis zuletzt gab. Vielleicht hilft dir das, wenn du es erraten
überhaupt
willst.
Oder in Freiburg?
In Freiburg. Ach so, nee, also nee, überhaupt, aber gegen Freiburg. So,
ja.
Also überhaupt
in, ja, dieser Paarung. Ja, dass sie in Freiburg spielen, weiß ich.
Gab es in der Saison 18-19 und zwar in Gladbach. Also im März 2019.
1-1.
Ja, das ist richtig.
Ja, das war die Phase, als man dann aufhörte, zu Hause Spiele zu gewinnen und so mit Dieter Hecking bergab ging.
Und ich sage, ein 1-1 ist ein Ergebnis, das, wo da womit beide Mannschaften am Samstag leben könnten. Und wenn es dann irgendwie nach 60, 70 Minuten 1-1 steht, dann wird da auch keiner mehr ein Risiko eingehen. Das ist meine Spielprophezeiung.
Man hat ja auch im neuen Freiburger Stadion bislang immer unentschieden gespielt. Zweimal 3-3 und einmal 0-0, ne?
Und in der Saison mit dem 0-0 sind doch beide Spiele 0-0 ausgegangen.
Ja, das war eine ganz bewegende Saison. Also gut, immer unentschieden. Ich habe ja einen richtigen Lauf. Ich habe ein Spiel in Folge jetzt richtig getippt. 2-0 gegen St. Pauli. Und würde sagen, ich glaube dran. Nicht nur, weil wir uns aufmachen nach Freiburg am Samstag, sondern weil ich denke, warum eigentlich nicht? Also ich hätte als Spieler allein keinen Bock, dass irgendwer von uns nochmal diese Serie erwähnt mit den zwei verpassten Siegen in Folge. Sondern dass die einfach endet, ausgerechnet dort, wo Borussia seit 22 Jahren auf einen Sieg in der Bundesliga wartet.
Das aber ist ja die zweite Serie, die man dann erwähnen würde, unter Umständen.
Genau, viel auf einmal. Und ja, boah, das, dann fallen uns richtig viele Artikel weg im nächsten Jahr. Keiner über Nicht-Siege in Freiburg, keiner über nicht enden wollende Serien, was zwei Siege in Folge angeht. Ja, aber ich glaube dran und sage, Borussia gewinnt 3-1.
Okay, das könnte ein souveränes Spiel dann sein. Aber wer weiß, Tim Kleinitz, weiß er, wie man jetzt in Freiburg Tore schießt?
Ja, jetzt hat er gegen den St. Pauli-Keeper, gegen den er in Freiburg Tore geschossen hat. Das geht, wenn man Nationalspieler ist. Ja, der übrigens Nikola Vasil heißt, nicht Robert. Falls ich das hier letzte Woche auch gesagt habe, ich habe es auf jeden Fall geschrieben und getwittert gestern. Er heißt nicht Robert, sondern Nikola. Knapp, aber naja, immerhin 6 Buchstaben.
Ja, das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Namen.
Stimmt, tatsächlich. Ja, ich würde sagen, dann haben wir, also letzte Folge hieß die Folge, Borussia kann aus einem Läufchen einen Lauf machen, ist jetzt schon Lauf. Ich finde immer, diesem Lauf fehlen 2 Siege in Folge. Ich sträube mich noch ein bisschen, es einen richtigen Lauf zu nennen.
Da würde ich so mitgehen. Also klar, ungeschlagen, dann ist es, wie soll man es dann nennen, eine kleine Flow. Serie, ein Flow, eine kleine Trendwende, wobei man bei 5 ungeschlagenen Spielen schon auch von einer großen Trendwende sprechen kann.
Ja.
Aber ja, es braucht dann irgendwie für einen Lauf noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, welche unserer beiden Tipps dann zutrifft.
Ja, also genau, einer beendet 2 Serien, einer sorgt dafür, dass 2 bestehen bleiben. Wir schauen es uns an und ja, melden uns dann nächste Woche. Diese Woche gibt es irgendwas? Boah, ich glaube, ich gehe mal U19 gucken. Nachholspiel gegen Köln. Ansonsten wahrscheinlich eine relativ normale Woche. Borussia hat dann Mittwoch genau ein öffentliches Training, hat Dienstag frei und dann ja, naht auch schon das Spiel in Freiburg.
Dann sag doch noch kurz, wann auch unsere Zuhörer vielleicht die U19 gucken gehen können, wenn sie denn Lust haben.
Das muss ich jetzt nachgucken.
Genau, am Mittwoch. Abend um, ich glaube,
18.30 Uhr. Ah, jetzt muss ich mal wieder live googeln im Podcast.
Auf dem Fohlenplatz, Heimspiel, das Nachholspiel, das war schon einmal auf einen Freitag terminiert, musste dann aber abgesagt. Und
19 Uhr, hast du 19 Uhr gesagt?
Nein.
Glatt 19 Uhr.
1900, könnt ihr euch merken, auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park. Ich glaube, das habe ich aber gerade schon erwähnt. Aber da könnt ihr Niklas wieder in Action sehen.
Ja, und uns dann vielleicht zustimmen, dass dieser Mann auch mal in der Bundesliga eine Chance bekommen sollte. Wir werden es sehen. Deswegen, also durchaus eine quasi bedeutsame Gelbsperre, die Julian Weigel sich da einfangen könnte mit weitreichenden Konsequenzen. Mal schauen. Erstmal euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de